Wandern heißt auf eigenen Füßen gehen, um mit eigenen Augen zu sehen, mit eigenen Ohren zu hören. Der Fußwanderer lebt mit den Leuten.
So hat es Wilhelm Heinrich von Riel formuliert, der Begründer der deutschen Volkskunde und der empirischen Feldforschung des sogenannten Wanderstudiums. König Max II. Hat ihn beim Wort genommen und sich auf eine 6-wöchige Fußreise vom Bodensee zum Königssee begeben, quer durch die Bayerischen Alpen und die Tiroler Berge. Heute ist diese historische Route als Maximiliansweg bekannt. Unterwegs hat der bayerische König mit seinen 8 Begleitern viel Kurioses erlebt. Von einer Weinprobe am Gründen über die Hoftafel im Kuhstall am Plumsjoch im Karwendel und das frivole Champagnerfrühstück auf dem Wendelstein bis zum Kuss von der Fischerliesel am Schliersee. Mit König Max II. Sitzt ein Mann auf dem bayerischen Königsthron, der lieber Wissenschaftler als Monarch geworden wäre. In seiner gelehrten Tafelrunde, dem Symposium in der Münchner Residenz, kann er seinen enzyklopädischen Wissensdurst stillen, Vorträge hören und debattieren. Seit 1853 versammelt er wöchentlich die klügsten Köpfe seiner Zeit um sich. Schelling, Liebig, Ranke, Pettenkofer und Ringseis, dazu Dichter und Künstler wie Bodenstedt, Geibel, Heise, Kaulbach, Klenze, Kubell und Potschi. Doch König Max II. Ist nicht nur ein Bücherwurm und Bohemian, sondern auch ein Monarch, der ebenso gern ins einfache Volksleben eintauchen und Land und Leute kennenlernen will. Weil das beim Wandern am besten geht, startet er mit 8 Gefolgsleuten am 24. Juni 1858 in Lindau und setzt nach Bregenz über. Dann geht es mit 14 alpintauglichen Norwegerpferden auf den 1100 Meter hohen Lorena-Pass, Übergang in den Bregenzer Wald und ein großartiger Aussichtspunkt.
Wunderschöner Blick im Bregenzer Wald. Kanisfluh, man sieht die Niedere, der First.
Der Mühlser Mittagsspitze.
In die Schweizer Berge auf dem Bodensee, sehr schön auch ins Allgäu.
Also die Ruhe, der Frieden und die Vielfalt, die verschiedenen Grüne, also das ist ja eigentlich sehr einfach, in der Einfachheit liegt sie, oder, finde ich.
Die Abgeschiedenheit und die Natur, die noch intakt ist da.
Vom Lorena-Pass führt heute ein gut markierter Wanderweg hinab nach Schwarzenberg. Damals riss der königliche Tross die Weidezäune nieder, um sich im strömenden Regen einen Reit- und Wanderbahnweg zu bahnen. Ein Albfrevel, der den König teuer zu stehen kommt. Übernachtet wird in Schwarzenberg, einem idyllischen Dörfchen mit bunten Bauerngärten und geschindelten Häusern im Wälderbarock. Über Siebratsquell, vorbei an den imposanten Gottesackerwänden und durch das Balderschwanger Tal führt die Wanderung weiter nach Sonthofen. Das Wetter ist ganz und gar nicht königlich. Sintflutartige Regenfälle durchnässen die Wanderer. Dennoch besteigt König Max den Wächter des Allgäus, den über 1700 Meter hohen Gründen. Zuvor wird ihm der Gründen Wein kredenzt, weiß der Historiker Manfred Gohl.
Und wie die Chronik berichtet, ist der Wein wunderbar gediehen. Wir haben ja in den Jahren ab 1840 bis etwa 1870 hier im Allgäu eine klimatische Wärmephase. Nur, da gab es Stimmen, die hier im Allgäu sagten, lieber tot als bayerisch. Ich kann mir also durchaus denken, dass es eine Sabotage war. Dem bayerischen König füllen wir ganz gehörig einen ein, dann kommt er nur mal so schnell zu uns.
Obwohl ihm der Burgberger Silvaner ordentlich zu Kopf steigt, erreicht der König aus eigener Kraft das Gründenhaus. Damals ein brandneues Berghotel, erzählt Dieter Fischer.
Es wurde von Karl Hirnbein erbaut. Der Karl Hirnbein war der Notwender des Allgäus. Von dem Flachsanbau ging es über zur jetzigen Milchwirtschaft. Und dieses Gründenhaus hatte er erbaut für die Freunde einer erhebenden Alpennatur. Und am Anfang hat Karl Hirnbein die Touristen auf Mauleseln, die extra aus Savoyen kamen, hier hochgeschafft. Also wir haben am Gründen schon ganz schön was erlebt.
König Max erlebt anderntags Jagd- und Bergabenteuer im wildromantischen Ostrachtal. Und er ist die Attraktion für die Menschen in Hinterstein, schmunzelt Hugo Anwander.
Wenn schon mal ein König in eine Ortschaft kommt und eine Bergtür macht, dann kann man doch jetzt so ohne weiteres wieder springen lang. Da haben sich ein Haufen Leute versammelt und haben ihm alle Ehre getan. Sie haben ihm vorgesungen, sie haben ihm Edelweiss überreicht, haben mit dem Gemsbärt gewadelt.
Stützpunkt für den königlichen Wandertross ist das nagelneue Jagdhaus von Prinz Luitpold im Hintersteiner Tal.
Das ist an einem ganz wunderschönen Platz. Auf dem Buck heisst es da oben. Und man sieht nichts an den oberen Berg dort oben, wo die Wasserfälle ankommen. Und wir sind an den Füßen dieser Wasserfälle, des Zipfelsbaches. Und da heisst es am Prinzengumpen. Und das ist genau die Stelle, wo der Prinz Luitpold gesagt hat zu seinem Bruder Max, König Max II. So, jetzt gehen wir zum Anwäschen. Und das Wasser ist natürlich schon ziemlich kalt. Und da hat er kein Radi gekannt. Da hat man mit müssen.
Mit dem Gepäck der königlichen Fußreise vom Bodensee zum Königssee sind hochkarätige Wissenschaftler, nicht nur der Volkskundler Wilhelm Heinrich von Riel und der Historiker Friedrich von Bodenstedt, sondern auch Franz von Kobell, der unterwegs gebirgstypische Volkslieder sammeln soll. Von Hinterstein geht es weiter nach Hohenschwangau. Für König Max der Inbegriff deutscher Romantik, erklärt der Füssener Architekt und Historiker Magnus Peresson.
Maximilian II. Ist als 18-Jähriger zu Fuß von München nach Füssen marschiert. Von da aus hat Maximilian eine Fußwanderung hier raus unternommen und von dem, was er gesehen hat da draußen, war er dermaßen begeistert, dass er sich Hals über Kopf verliebt hat in diese Ruine Schwanstein.
1832 hatte Maximilian die Ruine Schwanstein am Alpsee erworben und im altdeutschen Stil ausbauen lassen. So entstand Schloss Hohenschwangau. Für seine Mitwanderer macht der König nun höchstpersönlich den Cicerone. Danach tafelt die Reisegesellschaft im Schwanenrittersaal, erzählt der langjährige Schwangauer Kurdirektor Georg Grieser.
Da sehen wir jetzt ein Bild von Max, und zwar in der damaligen Tracht, die er als Jäger getragen hat. Er hat also eine kurze Hose, Kniestrümpfe, einen Hut mit der Spielhahnfeder. Und es wird oft vergessen, der Max war es eigentlich, der zu uns die heutige Gebirgstracht gebracht hat.
Schlechtes Wetter und dringende Regierungsgeschäfte des Königs verschaffen dem Wandertross ein paar Ruhetage auf Schloss Hohenschwangau. Nicht umsonst ist hier Bayerns erster elektromagnetischer Telegraph installiert. Zum Zeitvertreib tätigt man kleine Erkundungstouren auf den königlichen Reitwegen im Ammergebirge. Von Hohenschwangau aus führt die Fußreise nun durch das Pöllertal zur königlichen Schwaige Linderhof und zum königlichen Jagdhaus am Brunnenkopf. Der majestätische Sonnenuntergang inspiriert die gelehrte Gesellschaft zu einem Ausflug in die Lehren Zarathustras. Das stachelige Heulager aber bringt alle wieder zurück auf den Boden der Tatsachen und schnell nach Garmisch-Partenkirchen. Man besucht die Partnachklamm und das Höllental, ergötzt sich am Anblick der Zugspitze und erreicht Mittenwald dann per Kutsche. Im Jahr der königlichen Fußreise wird hier die Geigenbauschule eröffnet, weiß Anton Karner.
1858 ist die eröffnet worden. Gleichzeitig gab es da noch einen Wanderlehrer, der hat die Geigenbauer damals in die Werkstätten, so wie wir jetzt in einer sitzen, hat der die damals unterrichtet.
Auf dem Weiterweg zum königlichen Jagdhaus in Vorderis hängt der Himmel nicht voller Geigen, sondern voller Sturmwolken. Zu Füßen des Karwendel und inmitten der asketischen Wildflusslandschaft von Isar und Rissbach versinken die Fußreisenden in poetisches Pathos.
Ich bin der Wirt von der Vorderis und wir stehen jetzt da herum am alten Jagdhaus. Ich muss sagen, das ist ein ganz exponierter Platz. Man sieht hinten die Vogelkehrspitze und im Hintergrund dann, da kann man dann die Zugspitze noch sehen, den Wetterstein. Und König Max ist er dann von Hinteres noch weiter in die Eng rein und vor der Eng ist er dann aufs Blumsjoch.
Nach einem 5-stündigen Aufstieg soll oben am Joch in freier Natur diniert werden. Weil aber ein eisiger Wind übers Joch fegt, verlegt Leibkoch Rottenhöfer die Hoftafel kurzerhand in einen Kuhstall. Es kommt zu einem eigenwilligen Arrangement in knapp 2000 Metern Höhe.
Die Wände wurden mit Knieföhrenzweigen und Alpenrosen malerisch maskiert. Zum Menü gab es Reissuppe mit Huhn, Forelle mit neuen Kartoffeln, Rehzimmer in Lorbeerblättern, Schmarrn à la Plumpsealp, Erdbeertorte, Kirschen und Konfekt. Als wir beim Essen waren, fing es draußen an zu prasseln und große Hagelkörner sprangen in den Kuhstall. Kurz darauf erschien eine mächtige Kuh, welche Schutz vor dem Hagelschauer suchte und in den Stall glotzend nicht wenig erstaunt war, ihren Platz schon besetzt zu sehen.
Die Hoftafel im Kuhstall auf dem Plumser Joch im Karwendel zählt wohl zu den kuriosesten Begebenheiten, die König Max II. Vor 160 Jahren auf seiner Fußreise quer durch die Bayerischen Alpen erlebt hat. Beim Abstieg vom Plumser Joch nach Pertisau am Aachensee klingen dem erlauchten Wandertross noch immer die Schmuggler- und Wilderer-Geschichten in den Ohren, die sie im Gasthof Post in Vorderis gehört haben. Heute tischen Hans Bauer und Hans Buchwiesen die legendären Geschichten von anno dazumal auf.
Da waren ja die Jäger herumstationiert sozusagen. Wenn die das spitz gekriegt haben, haben die denen natürlich aufgelauert. Und da gibt es Geschichten, wo dann sogar Mordschusswechsel war. Also die vom Flosen aufgeschossen haben, die Jäger aufs Los draufgeschossen haben.
1948 war ich mit dem Vater unterwegs, von Krün nach Hinterriss, Sägemehl zu holen für die Landwirtschaft. Und dann wurde in Hinterriss Tabak, Rauchwaren gekauft, diese sogenannten Petschinen. Und dann wurden die in diesen 4 bis 5 Kubikmeter großen Sägemehlhaufen eingegraben, damit sie ja an der Grenze nicht erwischt wurden. Und in Krün dann wieder ganz, ganz vorsichtig mit Eimern und wieder abgeladen, damit ja nichts verloren geht.
Im Gasthof zur Post hatte König Max übrigens den Vater von Ludwig Thoma getroffen, den Oberförster Max Thoma. Wilderer Wetter begleitet die königliche Wandergesellschaft auf dem Weiterweg. Unter der wasserdichten Gummikleidung bleibt seine Majestät einigermaßen trocken, schwitzt sich aber dennoch die Seele aus dem Leib. Wilhelm Heinrich von Riel notiert:
Die größte körperliche Ausdauer von uns allen bewies der König. Ihm war kein Weg zu weit, kein Wetter zu schlecht.
Für den Rest der Wandergruppe heißt es im Wirtshaus von Pertisau dann erstmal Strümpfe trocknen. Doch der König drängt. Er will unbedingt ins berühmte Gasthaus zur Scholastika am anderen Ufer des Aachensees und lässt noch in der Nacht übersetzen. Nicht umsonst gilt der fjordartige, von steilen Felswänden umschlossene Aachensee als Düse Tirols.
Es gibt auch hier am Aachensee den berühmten Bayerischen Wind. Das ist der Nordwind und vielleicht hat gerade der Bayerische den bayerischen König Max etwas stürmisch empfangen.
Und Franz Waldhardt weiß auch, warum König Max unbedingt im Gasthaus zur Scholastika absteigen will. Grund ist die fesche Wirtin Scholastika Messner.
Sie war selber eine hervorragende Sängerin. Sie waren auch verwandt mit dem Tiroler Widerstandskämpfer Aschbacher, der ja hier 1809 sich gegen die Bayern und Franzosen tapfer wehrte.
Vom Aachensee führt die königliche Fußreise zu den Schwefelquellen von Wildbad Kreuth und hinauf zum Forsthaus Verlepp, schon damals bekannt für seine tanzfreudigen Holzknechte und berühmt für seine Speckpfannkuchen und die Sage von der weißen Frau. Siegfried Baumann kennt die Geschichte.
Die Sängerin war von Gmundrast und da sagt man, die geht heute noch in der Verlepp um. Und das stimmt auch, es passieren heute noch unerklärliche Dinge.
Ob König Max die weiße Frau gesehen hat, ist nicht bekannt. Von der sagenumwobenen Verlepp geht es jedenfalls hinab nach Bayerisch Zell und hinauf auf den Wendelstein, auf den damals natürlich weder eine Zahnradbahn noch Seilbahn geführt hat. Auch das Wendelsteinhaus war noch nicht erbaut. Am 14. Juli 1858 stehen die hohen Herren auf dem Gipfel. Klaus Sterr beschreibt die Route.
Über das sogenannte Parablü, vorbei am Wasserfall, über die Peterbauernalm, dann hinauf zur Wendelsteinalm und dann letztlich in das Felsmassiv des Wendelsteins hinein.
Über mein Auf der Peterbauernalm wurde dem König das berühmte Wendelsteinlied vorgetragen. Zum Dank lud der Monarch die beiden Sängerinnen und vier hübsche Bauernmädchen zum Champagnerfrühstück ein. Das war in jedem Fall besser als Ziegenmilch.
Bei der Begrüßung von König Max war auch der Bauer vom Steinhof zugegen, der seinen mächtigen Reisbock bei sich hatte, worauf König Max ihm andeutete, es wäre also doch ein wunderschönes Tier, was er da hätte, worauf er dann voller Stolz sagte, selbst gezeugt, Majestät.
Die sechswöchige Fußreise von König Max II. Vom Bodensee zum Königssee ist bestens dokumentiert und lässt sich heute auf dem Maximiliansweg weitgehend authentisch nachwandern. Immer wieder kommt man an kuriosen Originalschauplätzen vorbei, auch auf der Etappe von Schliersee nach Bad Reichenhall. Nach dem legendären Champagnerfrühstück ist die königliche Wandergesellschaft erst gegen Mitternacht in Schliersee angekommen und hat im Gasthof am See übernachtet. Am nächsten Morgen führt der erste Weg von König Max in aller Herrgottsfrüh hinauf zum Weinberg mit dem Georgskirchlein, vorbei an alten Bauernhöfen wie dem Ratspielerhaus, dessen Balkone mit prächtigen Gebirgshängenelken geschmückt sind. Die alte Kellnerin vom Gasthof zur Fischerliesel überreicht ihm
einen alten, aus künstlichen Blumen bestehenden Strauß, ganz geschwärzt von Fliegenschmutz und Kohlenruß.
Volkskunde zum Anfassen. Das gilt auch für das Busserl, mit dem die schöne Fischerliesel ihrem Landesherrn die Ehre erweist. Über Miesbach und Rosenheim geht es dann allerdings mal wieder bequem in der Kutsche nach Kufstein, weiter nach Reit im Winkel und Ruhpolding, wo in einer Holzhauerhütte genächtigt wird, zwischen Bierfässern und Biwakfeuern. Durch das Kössener Achental führt die Wanderroute nun hinüber nach Tirol, nach Weidring, zum Pillersee und nach Lofer am Fuße der mächtigen Loferer Steinberge. Keiner kann sich hier dem Klang der Alphörner und dem abendlichen Zauber des Alpenglühens entziehen.
Ebenbürtig schildern lässt sich dieser Lichtzauber nicht, in welchem die starren Häupter der Berge plötzlich wie durchsichtig erscheinen und ihr Antlitz mit einem so reinen, rosig verschwimmenden Glanze übergossen, dass man ihn nur mit dem holdseligen Erröten jungfräulicher Wangen vergleichen kann.
Über die Loferer Alben erreicht man zunächst zu Pferd, dann zu Fuß die tosende Schwarzenbergklamm. Auch bekannt als Unkener Klamm, erklärt der Heimatforscher Hans Adler.
Wir sind jetzt am unteren Ende der Schwarzbergklamm. Da hat man einen schönen Blick hinauf zur Dunkelklamm. Die Dunkelklamm ist eben ganz eng, ist oben so schmal, dass man oben direkt drüber hupfen könnte, aber ist 80 Meter tief. Und wenn man sich vorstellt, wenn da der Wasserschwall dann daherkam und das ganze Scheiterholz da durch diese enge Schlucht donnerte, das muss ein unheimlich schönes Schauspiel gewesen sein.
Das unheimliche Rauschen des wilden Bergwassers, der spärlich von oben eindringende Lichtschimmer, alles vereinte sich, die Sinne zu betäuben.
Von Unken wandert man über den Jettenberg und die Schwarzbachwacht nach Bad Reichenhall. Fritz Rasp, der Tourismusdirektor von Ramsau, kennt den Maximiliansweg in dieser Region wie seine Westentasche.
Jetzt gehen wir dann am Taubensee vorbei. Der Taubensee ist ein bisschen anders als der Hintersee und der Königssee. Er ist nämlich ein Karstsee. Er wird von unterirdischen Quellen gespeist. Wenn wir dann weitergehen, dann kommt man auf den Soli-Leitungsweg. Ich denke, er ist einer der schönsten Panoramawege, weil man kann den ganzen Nationalpark Berchtesgaden überblicken. Vom Hohen Göll, das Hagengebirge, man sieht das steinerne Meer, man sieht den Watzmann, die Reiteralm.
Ein königliches Panorama für seine Majestät König Max und sozusagen das Salz in der Suppe.
1816 wurde innerhalb von 2 Jahren diese Soli-Leitung erbaut. Eine Leitung nach oben mit 358 Metern. Es war damals fast ein unüberwindliches Hindernis. Aber es gab einen genialen Erfinder. Der Reichenbach hat also die Wassersäulenhebemaschine erfunden. Dann hat man also diese Soli raufgepumpt auf das Söldenköpfel, rüber geleitet in Holzröhren über die Schwarzbachwacht runter nach Bad Reichenhall.
Nachdem König Max das technische Meisterwerk der Soleleitung ausgiebig bewundert hat, führt sein Weg zum königlichen Forsthaus im heutigen Bergsteigerdorf Ramsau.
Da sind wir also jetzt auf der Grenze zum Antenbichl auf dem König-Max-Weg. Auf der linken Seite vom Hochkräuter-Massiv haben wir das Wahrzeichen des Berchtesgadener Landes, natürlich unseren König Watzmann.
König trifft König. 1854 stand übrigens Königin Marie auf dem zweithöchsten Berg Deutschlands. Die Gattin von König Max ist bekannt als blaublütiger Bergfex. Unter dem knöchellangen Lodenrock hatte sie die Hosen an, sich der sechswöchigen Alpenfußreise jedoch entzogen. Ihr waren Gipfelstürme lieber als Wanderungen. Das Forsthaus in der Ramsau hätte aber auch ihr gefallen.
Das Forsthaus ist wirklich wunderbar gelegen am Fuße der Reiteralm und zum anderen am Fuße des Hochkaltermassivs, wo der Blaueisgletscher ist, der nördlichste Gletscher der Alpen. Das Forsthaus liegt auch sehr interessant natürlich gleich gegenüber der Malerherberge.
Heute ist die ehemalige Malerherberge ein schmucker Gasthof. Damals gab es für die Künstler Punschextrakt aus Düsseldorf. Heute kommen hungrige Wanderer mit deftigen Schmankerln auf ihre Kosten.
Der ofenfrische Schweinsbraten, gell? Zum Beispiel vom Holzofen, weil wir haben nur einen holzgeheizten Ofen, Semignil. Gell?
Da wäre wohl auch König Max das Wasser im Munde zusammengelaufen. Am 27. Juli 1858 endet seine Fußreise durch die bayerischen Berge in der königlichen Villa in Berchtesgaden beim Tee. Fazit des Reisechronisten:
Wir haben in knapp 6 Wochen einen Weg von 225 Stunden zurückgelegt, wovon wir etwa 150 geritten, 60 gefahren und 15 gegangen sind. Könige gehen eben anders zu Fuß als gewöhnliche Leute.
Doch was wäre ein solches Unternehmen gewesen ohne einen krönenden Jagdausflug am Königssee?
Um die Eiskapelle am Watzmann herum sollte auf Hirsche gejagt, dann im Forsthause von St. Bartholomä diniert und der Abend gemütlich verplaudert werden.
Gesagt, getan. Das Forsthaus war zugleich das königliche Fischhaus, verrät der Berchtesgadener Historiker Ulrich Ziegeltrumm.
Der Königsfisch, der Saibling, da war der riesige Fischbehälter drin, da konnte der König und sein Gefolge sagen, welche Fisch das gerne essen mögen. Oben im königlichen Speisezimmer, Original Biedermeier-Möbel, das ist wunderschön.
Zum Königssee hatte König Max übrigens eine ganz besondere Beziehung.
Hier war ein Schiffmeister. Und dieser Schiffmeister hat bis zu 150 Ruderer beschäftigt. Davon waren mindestens 40 Frauen. Eine davon war so schön, dass sich Max II. In sie verliebt hat. Das war also die Schiffer Kathi. Man weiß nur, dass sie 4 Kinder bekommen hat, außerehelich. Wahrscheinlich waren sie alle vom König. Und eins hat überlebt und das nannte man hier das Königskind.
Und vielleicht ist vor diesem Hintergrund auch das suffisante Resümee von Friedrich von Bodenstedt über die königliche Alpenfußreise zu verstehen.
Der Unterschied besteht nur darin, dass Eure Majestät auf dieser Reise sich menschlich und wir uns königlich amüsiert haben.